Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Es ist Dienstag, der 18. Juni. Es gibt Orte, an denen niemand jemals sein Glück finden wird. Kein Dichter wird sie in Verse gießen, kein Maler in Öl verewigen. Es sind Orte ohne Gott. Einer dieser Orte ist die klassische deutsche Schultoilette. Nur wenig taugt besser als Symbol für den Mangel an Wertschätzung der deutschen Gesellschaft gegenüber seinen staatlichen Bildungseinrichtungen als das gekachelte Elend der Schultoilette mit all den blauen Mülltüten über den defekten Pissoirs, den ständig klemmenden Handtuchabrollern und den eddingverschmierten Klotüren. Nun müssen Schultoiletten gewiss keine Wellness-Oasen sein, sie werden immer Orte der Zweckerfüllung bleiben. Aber ein bisschen mehr Augenmerk täte den sanitären Problemzonen des Landes doch gut. Das zu erreichen ist Sinn und Zweck des ersten deutschen Schultoilettengipfels, der sehr hübsch benannten German Toilet Organization, der heute in Berlin über die Bühne geht. Das Ziel? Den Taburaum Chlor aus der Sackgasse der Anrüchigkeit befreien und auf die politische Agenda setzen. Dazu werden unter anderem die Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs Toiletten machen Schule gekürt. Mit dabei ist neben dem Bundeselternrat, der Bundesschülerkonferenz und mehreren Experten auch der Mediziner Dietrich Grönemeyer. Ein kurzes Grußwort kommt vom ESA-Astronauten Matthias Maurer, denn im All hat das Thema seine ganz besonderen Tücken. Verfassungsschutzbericht 2024. Wie stabil ist die deutsche Demokratie? Im 75. Jahr des deutschen Grundgesetzes kommt dem jährlichen Verfassungsschutzbericht eine besondere Bedeutung zu. Denn am Ende geht es nicht so sehr um die routinemäßigen Bilder von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang mit einer dicken Broschüre vor der hellblauen Wand der Bundespressekonferenz, sondern um eine existenzielle Frage für diesen Staat. Wie wehrhaft ist die deutsche Demokratie in Zeiten, in denen ihr von mehreren Seiten Gefahr droht? Wie massiv sind die Angriffe auf das völlig zu Recht auch von meinem Kollegen Matthias Koch geradezu zärtlich gerühmte Regelwerk des deutschen Zusammenlebens? Heute um 10 Uhr wollen Faeser und Haldenwang in Berlin Auskunft geben über Rechtsextremismus, Linksextremismus, Reichsbürger und andere Selbstverwalter, islamistischen Terror und die Frage, in welchem Ausmaß ausländische Nachrichtendienste im Jahr 2023 Spionage betrieben. Die Menschen, die sich bei der Polizei und in den übrigen Sicherheitsbehörden tagtäglich für unseren freiheitlichen, demokratischen Staat einsetzen und zum Teil buchstäblich den Kopf hinhalten, verdienen unsere uneingeschränkte, tatkräftige Unterstützung und Rückendeckung, sagte Faeser schon im vergangenen Jahr. Ein Jahr danach trauert das Land um den Polizisten Ruven Lauer, der in Mannheim bei einem Messerattentat getötet wurde. Er starb bei der Verteidigung der freiheitlichen Grundsätze dieses Landes. Der letzte Großintellektuelle, Jürgen Habermas, wird heute 95. Im Jahr 1929, demselben Jahr, in dem Jürgen Habermas am 18. Juni in Düsseldorf zur Welt kam, erhielt Thomas Mann den Literaturnobelpreis. Das Museum of Modern Art in New York wurde eröffnet und Erich Kästners Kinderroman Emil und die Detektive erschien. 10 Jahre alt war der Sohn eines Angestellten bei der Industrie- und Handelskammer, als 1939 der Zweite Weltkrieg begann. Habermas war 1944 Fronthelfer, studierte dann in Göttingen, Zürich und Bonn Philosophie, Geschichte, Psychologie, deutsche Literatur und Ökonomie und kämpfte sein Leben lang für eine lebendige Demokratie und gegen die nachwirkenden Schatten der Nazi-Herrschaft. Ein Stipendium führte ihn 1956 nach Frankfurt am Main zu Theodor W. Adorno am Institut für Sozialforschung der zentralen deutschen Forschungsstätte für die kritische Theorie, die den Einfluss des Kapitalismus auf den Menschen analysierte. Dem Institutionsleiter Max Horkheimer erschien der junge Habermas als politisch zu unzuverlässig. Über Umwege, Marburg und Heidelberg kehrte Habermas erst 1964 nach Frankfurt zurück und beerbte dort ausgerechnet Horkheimer. Es folgte ein legendäres Intellektuellenleben mit zahllosen Preisen und einem gewaltigen Opus Magnum, seiner 1200 Seiten dicken Theorie des kommunikativen Handelns, die er selbst als Monstrum bezeichnete. Heute wird der letzte deutsche Großintellektuelle, 95 Jahre alt. Allein die Sekundärliteratur zu Habermas Werk und Leben umfasst mehr als 14.000 Buchtitel, Doktorarbeiten und wissenschaftliche Beiträge.
Wer heute wichtig wird.
Hüte auf, es wird geritten. Im britischen Ascot geht es ab heute vordergründig um Galopprennsport. Unter der Schirmherrschaft des britischen Königshauses kämpfen die besten Reiter und Pferde des Landes um Ruhm, Ehre und viel Geld. In Wahrheit aber ist Ascot natürlich eine Leistungsschau des englischen Hutmacherwesens. In kaum einem Land der Welt ist das Interesse an modischen Hutwaren und spektakulären Fascinators größer. Fascinators? Nie gehört? Das Wort bezeichnet dekorativ gemeintes Aufmerksamkeitserregungsgekröse aus Federn, Blumen, Netzen, Bändern und allerlei anderem Materialien aus dem Bastelbedarf. Die Damen der britischen Oberschicht behängen sich seitlich vom Scheitel mit allerlei gleißendem Zierrat, natürlich in der wortwörtlichen Hoffnung, die Restwelt zu faszinieren. Zum Nutzwort des Fascinators steht bei Wikipedia der hübsche Satz, da er den Kopf kaum bedeckt, bietet er keinen oder wenig Schutz vor dem Wetter. Das kann nur ein Mann geschrieben haben, aber wann ging es bei Mode je um den reinen Nutzwert? Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Imre Grimm, am Mikrofon Tom Husse.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.